Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.
Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Am Abend wird im kanadischen Halifax der Gipfel der 7 führenden westlichen Industrienationen eröffnet.
Und nun, wie angekündigt, Deutschland heute. Redakteur am Mikrofon, Dietmar Timm.
Rund 7 Millionen Ausländer, meine Damen und Herren, leben zurzeit in Deutschland und davon engagieren sich immer mehr in den traditionellen Parteien. Dieses Engagement aber hält ein türkischer Rechtsanwalt mit Namen Sedat Sezgin nicht für ausreichend. Er will deshalb die erste deutsche Ausländerpartei gründen. Das erste bundesweite Arbeitstreffen der möglicherweise neuen Partei soll in der nächsten Woche in Frankfurt am Main stattfinden. Barbara Ostermann sprach mit ihm über Ziele und Beweggründe der zukünftigen Partei.
Wir wollen eine ausländische Partei gründen. Eigentlich, da muss ich auch sagen, wir sind eine deutsche Partei. Nur die Gründer sind ausländischer Herkunft, im Moment hauptsächlich türkischer Herkunft. Wir wollen das machen, weil wir gemerkt haben, dass Ausländer in den bestehenden Parteien nicht gut vertreten werden. Die werden erstens zahlenmäßig nicht gut vertreten und zweitens haben die keine Chance, ihre Probleme dort gut genug vorzutragen. Sie sehen ja das Ergebnis von 30 Jahren Ausländerpolitik. Erreicht hat man fast nichts.
Sedat Sezgin will das ändern. Der Frankfurter Rechtsanwalt für Gesellschafts- und Ausländerrecht inserierte in den regierungsloyalen türkischen Massenblättern Hürriyet und Milliyet und warb dort um Mitstreiter für die Gründung einer Ausländerpartei. Inzwischen haben sich 200 Mitarbeiter gefunden. Ein erstes bundesweites Arbeitstreffen der Gründungsmitglieder wird Mitte Juni in Frankfurt stattfinden. Ausländer mehrerer Nationen, aber vorwiegend türkischer Herkunft, werden dann in Frankfurt über Ziele und Zukunft ihrer Partei beraten. Demokratische Partei Deutschland soll sie heißen, die neue Partei für Ausländer, ein vollständig eigenes Programm besitzen und sich nach Auskunft des türkischen Rechtsanwalts irgendwo zwischen SPD und CDU einordnen. Für Fundamentalisten oder Radikale sei in dieser neuen Partei kein Platz, so Sedat Sezgin. Als Kandidaten sind Deutsche ausländischer Herkunft vorgesehen. Ihr wichtigstes Ziel, so Sedat Sezgin.
Also unser Anliegen Nummer eins ist, dass Ausländer, die lange Zeit sich hier in der Bundesrepublik aufgehalten haben, das aktive und passive Wahlrecht bekommen. Und zwar ohne den Zwang einer Einbürgerung. Andere Punkte sind, wir wollen uns dafür einsetzen, zum Beispiel, dass wir ein völlig neues Ausländerrecht bekommen. Wir wollen dafür sorgen, dass Ausländer hier nicht als Gäste betrachtet werden. Das Ausländergesetz ist nämlich darauf konzipiert, dass Ausländer Gäste sind. Man muss also den Grundgedanken ändern.
Dass mehr für die Rechte der Ausländer in Deutschland getan werden muss, darüber herrscht kein Zweifel bei den in den übrigen Parteien engagierten Politikern ausländischer Herkunft. Dennoch, es mehren sich Stimmen, die die Gründung einer Ausländerpartei für einen Schritt in die falsche Richtung halten. Kritische türkische Journalisten vermuten zum Beispiel, Sedat Sezgin wolle sich mit seiner Partei zum Sprachrohr der Türkei in Deutschland machen. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen Bündnis 90, Cem Özdemir, hält dagegen einen anderen Aspekt für viel bedrohlicher.
Das Gefährlichste daran ist praktisch, dass es im Grunde bereits ein Zeichen von Resignation, von Abwendung von der Gesellschaft ist, weil man eine Partei ja gründet, die quasi Tendenzen, die sowieso bereits vorhanden sind in der Gesellschaft, in Richtung Selbstisolation, in Richtung Abwendung von der Gesellschaft, in Richtung Ghetto, noch eher verstärken wird. Der Weg geht nicht hin zur Bevölkerung, hin zur bundesdeutschen Gesellschaft, hin zu den Deutschen, sondern der Weg geht weg von ihnen. Das ist mittel- und langfristig gesehen für das Zusammenleben zwischen Deutschen und Nichtdeutschen eine außerordentlich gefährliche Entwicklung.
Außerdem, so Cem Özdemir, habe eine Ausländerpartei in Deutschland nicht den Hauch einer Chance, jemals in ein deutsches Parlament einzuziehen. Allerdings hält er die Initiative des Frankfurter Rechtsanwalts für ein ernstzunehmendes Alarmsignal.
Der springende Punkt ist, dass wir als Parteien dieses als ein Signal werten müssen, dass wir uns stärker öffnen müssen, dass wir uns stärker hinwenden müssen gegenüber Nichtdeutschen und vor allem sehen müssen, dass sie es viel schwerer haben. Wir müssen diese 7 Millionen Menschen, die ohne deutschen Pass, sogenannte Ausländer, de facto sind es ja keine, bei uns leben, viel stärker integrieren. Wir müssen die Parteien öffnen, weil völlig absehbar ist, diese Menschen werden hier bleiben. Sie werden irgendwann mal sowieso in den Genuss des Wahlrechts kommen, weil entweder die Wahl, die Einbürgerung vereinfacht wird oder sie sich selber einbürgern lassen. Und dann ist man einfach klug beraten, wenn man frühzeitig auf dieses Ticket gesetzt hat.
17 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Axel Flemming, die Schlagzeilen. Ja zur Länderehe. Parlamente von Berlin und Brandenburg stimmen für Fusion. Ja, das endgültige Ja-Wort ist es noch nicht, was sich die Länder Berlin und Brandenburg heute gegeben haben, aber immerhin, eine weitere wichtige Hürde ist genommen. Mehr als zwei Drittel der Abgeordneten in beiden Parlamenten stimmten dem Fusionsvertrag zu. Eberhard Diepgen, der regierende Bürgermeister von Berlin, sagte nach der Abstimmung, der Prozess der Vereinigung sei nicht mehr aufzuhalten, ihm falle ein Stein von Herzen.
Es ist eine historische Entscheidung, die das Abgeordnetenhaus getroffen hat. Ich möchte mich vielmals bei Ihnen dafür bedanken und ich möchte Sie alle und die Berlinerinnen und Berliner bitten, diesen Weg gemeinsam weiter zu beschreiten. Ich glaube, dann werden wir für diese Region im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlichem Aufschwung und der richtigen Lebensqualität für die Menschen insgesamt in der Region den richtigen Weg auch gehen.
Nach der Zustimmung der Parlamente haben nun, das heißt am 5. Mai, die Bürger das Wort. Während in Berlin Abgeordnete die märkische Hymne »Steige hoch, du roter Adler« anstimmten, gab es in Potsdam nur verhaltenen Applaus. Norbert Wasmund.
Kurz vor 14 Uhr war in Potsdam die Anspannung vorbei und Punkt 2 dann in Berlin. Zeitgleich hatten die Abgeordneten beider Landtage über den Neugliederungsstaatsvertrag abgestimmt. Überraschend klar waren dann die notwendigen Zweidrittelmehrheiten. 188 von 241 Abgeordneten stimmten in Berlin mit Ja, 64 von 88 in Potsdam. Die Schlacht ist gewonnen. Aber Jubel kam in Potsdam gar nicht, in Berlin verhalten auf. Zu anstrengend war der bisherige Weg zur Fusion und schwierig werden auch die nächsten Monate und Jahre für deren Befürworter sein. Denn nun müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg überzeugt werden von den Vorteilen der Vereinigung. Zu groß ist noch die Zahl der Skeptiker, besonders im Lager der PDS, die den Vertrag ablehnte. Den Abstimmungen waren in beiden Parlamenten Debatten vorangegangen, in denen auch die Regierungschefs noch einmal um Zustimmung zu dem Jahrhundertvertrag geworben hatten. Verschlankung des Staates durch die Reduzierung der Verwaltungen, mehr Anreize für die Wirtschaft, Schaffung von Arbeitsplätzen, bessere soziale Bedingungen, Wegfall des derzeitigen Konkurrenzdenkens zwischen beiden Ländern, Konzentration Berlins auf die Rolle als Bundeshauptstadt und Potsdams als Landeshauptstadt. Einige der Pro-Argumente. Besonders die PDS bezweifelt diese Vorteile und sieht in dem Fusionswerk keine wesentlichen Erleichterungen für die Bürger. Hinzu kommen Animositäten zwischen der 3,5 Millionen Bevölkerung der Metropole und den 2,5 Millionen auf dem Land, aber auch zwischen einstigen Westberlinern und dem Rest. Spätestens nach der Sommerpause werden die Befürworter der Länderehe mit der Überzeugungsarbeit bei den Bürgern beginnen müssen, damit am 5. Mai nächsten Jahres die hohe Hürde einer Zustimmung von 25% der Wahlberechtigten erreicht werden kann. Gleichzeitig wird dann über den Zeitpunkt der Fusion abgestimmt. 1999 oder 2002. Bei Zustimmung heißt das neue, das dann fünftgrößte Land der Bundesrepublik, Berlin-Brandenburg.
Deutschlandradio Berlin. Akzent.
Und ich möchte Ihnen das Abstimmungsergebnis bekannt geben. Abgegeben sind 233 Stimmen. 2 Enthaltungen, 43 Nein-Stimmen, 188 Ja.
Hanna Renate Laurin konnte das ersehnte Ergebnis im Preußischen Landtag Punkt 2 Uhr mittags verkünden. Und auch in Potsdam gab es die Zweidrittelmehrheit. Die Fusion von Berlin und Brandenburg ist eine Etappe weiter. Unser einziges Thema heute in Ortszeit Akzent. Am Mikrofon begrüßt Sie Günter Helmich. Ganz unerwartet kam der Erfolg für die Fusionsfreunde ja nicht. Wobei auch einige Gegner ihr Votum für die Länderehe abgegeben hatten, um die Volksabstimmung im nächsten Mai zu ermöglichen. Obendrein, so munkeln Beobachter, hätte es statt der offenen namentlichen Abstimmung eine geheime gegeben, wäre die Zweidrittelmehrheit nicht so sicher gewesen. Der Blick zurück auf die Debatten in den beiden Parlamenten heute Mittag. Klaus-Stefan Rehfeld.
Sichtbar und auch hörbar die Anspannung in den Parlamenten von Berlin und Brandenburg während der Debatten über die Länderfusion. Von historischer Stunde, verantwortungsvoller Entscheidung war viel die Rede, die Weiterentwicklung der deutschen Einheit wurde beschworen. Doch die Redner des Tages zielten vor allem auf Stimmungen unter den Skeptikern auf den Parlamentsbänken. Berlins regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen setzte deshalb vor allem auf den Zugewinn für Berlin.
Meine Damen und Herren, ob wir es wollen oder nicht, wir werden in Zukunft noch stärker, wir, die Berlinerinnen und Berliner, noch stärker vom Umland mitbestimmt. Und um es ganz einfach zu sagen, Deswegen wollen wir auch im Umland mitbestimmen. Die Einflussmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berliner, ich rede jetzt nicht vom Berliner Parlament, werden in der Gemeinsamkeit des Landes ausgedehnt auf die Entscheidungen, die in der Region anstehen und die uns unmittelbar betreffen. Und in den kommunalen Fragen bleibt es bei der Verantwortung hier in Berlin. Und auf der anderen Seite gibt es die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger aus Königs Wusterhausen und Cottbus auch auf die Fragen, die wir hier sonst in Berlin ganz alleine entscheiden. Und meine Damen und Herren, ich will es so einfach hier sagen, noch einmal wiederholen, nichts kann im vereinten Berlin-Brandenburg dann ohne Wahrung von Berliner Interessen entschieden werden. Und künftig werden also die Berliner ihren Einflussbereich in den Fragen der Landespolitik ausdehnen, bis hin zu den Grenzen Polens und Sachsens. Wir werden also, das will ich insbesondere an einige Skeptiker hier ausdrücklich sagen, wir werden also nicht etwa Kompetenzen für die Berlinerinnen und Berliner verlieren, sondern wir werden Verantwortung und Zuständigkeiten durch diesen Staatsvertrag gewinnen. Das ist die simple Wahrheit dieses Staatsvertrages.
Und Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe, der vor der Debatte seine Fraktion mit Seelenmassage auf Kurs gebracht hatte, er stellte immer wieder die Wahrung der Identität der Brandenburger und ihres Landes in den Vordergrund.
Meine Damen und Herren, sehr ernst nehme ich die Stimmen, die grundsätzlich gegen ein Land sind, weil sie meinen, Brandenburg braucht Berlin nicht. Und das ist auch Ausdruck gewachsener Brandenburger Identität. Ja, Brandenburg lebt im 5. Jahr seiner Wiedergeburt in den Herzen seiner Menschen und das muss so bleiben. Dafür werde ich mich einsetzen und ich denke, da wird es kaum jemanden geben, der das nicht hier mit vertreten wird. Niemand wird die Identitätsmerkmale, die wir uns erarbeitet haben, angehen wollen und da habe ich keine Sorge, dass wir das durchhalten können. Da gibt es auch die besten Voraussetzungen bis in die Strukturen von Kommunikationsgremien hinein und Ähnlichem. Die Identität, die es zu wahren gilt, die werden wir in der Tat auch bewusst dezentral gestalten müssen. Und ich glaube, dass die Landkreise, die wir jetzt haben, dass auch die kreisfreien Städte, die wir haben, unsere Kantone, die Sie ja gestern vorgeschlagen haben, sein könnten. Deshalb bin ich ja dafür, dass wir sie stärken. Deshalb bin ich dafür, dass wir mit Entschlossenheit die Funktionalreform fortsetzen, weil das auch die Chance sein wird, dort Identität zu bewahren, die ja bekanntlich bei uns auch im regionalen Bereich sehr stark ausgeprägt ist. Herzlich bitte ich Sie, meine Damen und Herren, alle diese Zusammenhänge, die nach meiner Überzeugung da bestehen zwischen der Möglichkeit und der Notwendigkeit, Identität zu festigen und dennoch einen stabilen Gesamtrahmen darzustellen, zu benutzen und auch mitzugestalten und zu beachten. Warnen möchte ich ausdrücklich vor einer Bunkermentalität. Brandenburg ist nicht Norwegen. Brandenburg liegt nicht abseits von den Wegen. Brandenburg liegt nun mal, Gott sei Dank, mittendrin. Und es kann sich nicht verstecken, es kann sich nicht raushalten. Nichts läuft ohne Brandenburg, wenn es um die Bundeshauptstadt geht und alles muss durch Brandenburg durch. Wir müssen selbstbewusst entscheiden und die Möglichkeit wahrnehmen, ob wir eben nur Trittbrettfahrer sein wollen oder Teilhaber.
In Berlin und in Brandenburg sprachen sich die Mehrheiten aller Fraktionen außer der PDS für die Fusion beider Länder aus. Die Berliner Seite habe den Machtkampf gewonnen, erklärte der Berliner PDS-Fraktionschef Dr. Peter Zotel. Und in Potsdam begründete Parteichef Lothar Biesky die ablehnende Haltung seiner Fraktion.
Die überzeugten Fusionsgegner waren in unserer Fraktion, wie zum Teil in der Mitgliedschaft der PDS, in der Minderheit. Sie waren es. Dass es heute dennoch ein Nein gibt, das hat ganz allein einen Text vollbracht, den Sie vorgelegt haben. Herr Präsident, meine Damen und Herren, gegenwärtig zeigen die Umfragen, wenn auch sehr differenziert, noch eine mehrheitliche Zustimmung zum Vertrag im Land Brandenburg. Ich sage noch. Aber je mehr die Bürger über den konkreten Inhalt des Vertrages erfahren, je intensiver und substanzieller die Diskussionen werden, umso größer wird auch die ablehnende Haltung zum Vertrag. Zudem 48% Fusionsbefürworter in Brandenburg, das ist eine relative, keine absolute Mehrheit. Und was, so frage ich Sie, ist diese Meinung denn wirklich wert, wenn man in Rechnung stellt, dass sich deutlich über 80% der Bürgerinnen und Bürger in Berlin und Brandenburg gar nicht oder nur wenig über die Sachlage informiert haben. Allerdings, ganze 4% der Brandenburgerinnen und Brandenburger haben laut Infas ihre Informationen aus den offiziellen Kampagnen zur Fusion gezogen.
Fusion Berlin-Brandenburg zustimmungsfähig, das signalisierten Bündnis 90 die Grünen. Was den Ausschlag für die Zustimmung gab, das begründete Hartwig Berger, Fraktionschef der Partei in Berlin, so.
Für unsere Zustimmung ist vor allen Dingen unsere Überzeugung ausschlaggebend, dass Stadtstaaten heutzutage ein Relikt der Geschichte sind. Herr Böger hat am Anfang auf die wegweisende Entscheidung zu Beginn dieses Jahrhunderts verwiesen. Herr Böger, während man zu Beginn dieses Jahrhunderts das Problem der Beziehung zwischen Stadt und Land versuchte dadurch zu lösen, dass die Städte ausgeweitet wurden und dann konsequenterweise, wahrscheinlich zu dieser Zeit auch richtig, eine Großgemeinde Berlin gegründet wurde, geht es heute nicht darum, und es geht auch uns ausdrücklich in dieser Frage nicht darum, Berlin auszuweiten, sondern diese Großstadt einzubinden in den ländlichen Raum. Die Einbindung in den ländlichen Raum ist für uns eine zentrale Zielsetzung der Fusion. Eine solche Großstadt wie Berlin oder auch wie Paris oder wie Stuttgart hat keine eindeutigen und klaren Grenzen mehr zum äußeren Raum. Das Problem der Zersiedlung, der Ausfaserung in die Umgebung ist ja eines, das wir politisch in den Griff kriegen können müssen. Und wenn wir ein weiteres Wachstum der äußeren Siedlungsräume oder ein Ausufern der Verkehrstrassen in den ländlichen Raum begrenzen, wenn nicht gar verhindern wollen, dann können wir das besser in einem gemeinsamen Land.
Nicht Beitritt, sondern gleichberechtigtes Zusammengehen, warb SPD-Fraktionschef Böger in Berlin. Berliner Übermacht keine Gefahr, die Brandenburger sind selbstbewusst, argumentierte CDU-Fraktionschef Wagner in Potsdam. SPD und CDU zeigten sich einträchtig als erklärte Macher der geplanten Länderfusion. Doch dass damit auch unter den Befürwortern noch nicht alles gelaufen ist, machte der erst Gegner und dann Befürworter, der Berliner CDU-Fraktionschef Klaus Landowski, auch klar.
Was 40 Jahre lang getrennt waren, was Systeme, Netze, Strukturen herausgebildet hat, die einander unversöhnlich, mitunter sogar feindlich gegenüberstanden und teilweise auch noch gegenüberstehen. Und genau das, meine Damen und Herren, beschreibt das Dilemma, in dem sich viele Kolleginnen und Kollegen heute bei der Abstimmung befinden. Aber auch viele Mitbürger, wenn sie am 5. Mai zur Volksabstimmung streiten, wissen, dass noch vieles überbrückt werden muss. Gegensätze in den Interessenmentalitäten, Vertrauenslücken, Vorurteile, schwierige und belastende Biografien, Unterschiede im Lebensstandard, im Einkommen, in der Infrastruktur, meine Damen und Herren.
Sichtbare Anspannung also in den Parlamenten in Berlin und in Potsdam. Heute wurde die Verlobung bekannt gegeben. Über die Hochzeit entscheidet der Bürger in Berlin und in Brandenburg am 5. Mai 1996. Bis dann muss die Mehrheit der Bürger überzeugt werden, gaben Diebken und Stolpe heute als Aufgabe vor. Da war allerdings die Stunde der Parlamente schon vorbei.
Klaus-Stefan Rehfeld fasste die Debatten in Potsdam und Berlin zusammen.
Es ist 19 Uhr und 8 Minuten auf Schweizer Radio DRS 2, hören Sie das Echo der Zeit. Hier die weiteren Themen unserer Sendung. Identität finden und Selbstzweifel überwinden. Die ganze Schweiz soll über eine neue Verfassung diskutieren. Das lange Wert wird vielleicht gut. Der Bundesrat hat einen neuen Anlauf genommen, um die Bundesverfassung aus dem Jahr 1874 in eine zeitgemäße Reform zu bringen. Für den Entwurf, der heute vorgestellt worden ist, wurde die Verfassung zunächst redaktionell überarbeitet. Der Text schlägt aber auch grundsätzliche Reformen vor. Bei den Volksrechten stehen neue Möglichkeiten für Initiative und Referendum einer Erhöhung der Unterschriftenzahlen gegenüber. Die Justizreform wird das Prozessrecht vereinheitlichen und den Zugang zum Bundesgericht beschränken. All diese Vorschläge möchte der Bundesrat nun im Volk breit diskutieren lassen und damit der Schweiz helfen, Selbstzweifel zu überwinden und die Identität zu stärken. Wie dies möglich sein soll, hat Rudi Helfer Justizminister Arnold Koller gefragt.
Eine Diskussion über die Verfassung gibt Gelegenheit, sich wirklich über die Grundprinzipien unseres Staates klar zu werden. Also einmal sicher die direkte Demokratie, unseren Föderalismus, die Freiheitsrechte, den Schutz der Minderheiten, Also all das, was eigentlich die Staatsidee Schweiz ausmacht. Und mein Eindruck ist zum Beispiel, dass wir im Moment auf dem Gebiet des Föderalismus nicht sehr große Probleme haben, es sei denn der berechtigte Wunsch der Kantone, auf dem Gebiet der Außenpolitik vermehrt mitzuwirken. Demgegenüber habe ich das Gefühl, dass gerade die direkte Demokratie auf der einen Seite zwar fast das Lieblingskind von uns Schweizerinnen und Schweizern ist, auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, gerade in der welschen Schweiz aufgrund der jüngsten Erfahrungen natürlich auch Zweifel, ob man mit dieser direkten Demokratie überhaupt noch Zukunft als Staat habe. Und hier über diese Grundfragen zu diskutieren, scheint mir sehr wertvoll zu sein. Und mein Ideal wäre eigentlich, dass wir gerade auf dem Gebiet der direkten Demokratie sagen würden, wir nehmen zwar die nötigen Anpassungen vor, die ist ja auch nicht als erratischer Block in unsere Verfassung hineingekommen, sondern ist das Resultat einer langen historischen Entwicklung. Und dass wir sagen würden, nach dieser Verfassungsreform gehen wir gerade in Bezug auf die Volksrechte mit neuem Selbstbewusstsein in die Zukunft hinein. Das wäre ein solches konkretes Beispiel.
Können Sie sich vorstellen, dass eine solche Diskussion, zum Beispiel die Diskussion über die Erhöhung der Unterschriftenzahlen, dass die unpolemisch geführt wird?
Nein, vor allem, ich fürchte, dass die Polemik fürchte ich eigentlich nicht, oder? Ich glaube, zum politischen Disput gehört eine Portion Polemik. Ich befürchte dort eher eine gewisse Simplifizierung, oder? Dass man eben die Grundidee unseres Vorschlages nicht sieht und vielleicht eben nur auf diese Erhöhung der Unterschriftenzahl losgeht. Dabei sagen wir ja, wir sind überzeugt, dass eben Einzelkorrekturen, wie sie jetzt im Parlament diskutiert worden sind, oder Erhöhung der Unterschriftenzahl, Verbot der Rückwirkung von Initiativen, Einheit der Materie, all das führt unseres Erachtens in die Sackgasse. Wenn man nicht eine Gesamtschau und damit dann eben ein neues Gesamtkonzept der Volksrechte entwickelt, und das haben wir gemacht, und ich möchte die Bürgerinnen und Bürger eben bitten, auch die Frage der Unterschriftenzahl in diesem Gesamtzusammenhang zu sehen.
Sie bitten die Bürgerinnen und Bürger jetzt, was können sie eigentlich mehr machen als bitten oder vielleicht noch beten?
Ja, ich kann sie wirklich nur einladen, aber ich bin diesbezüglich zuversichtlich. Ich erwarte, ich habe das heute klar gesagt, keine Grundwelle. Grundwellen sind wohl nur möglich für revolutionäre Verfassungsänderungen, und eine solche haben wir glücklicherweise nicht nötig. Aber ich bin überzeugt, dass es in unserem Land auch außerhalb, das ist ja meine Idee der Volksdiskussion, dass es auch außerhalb der normalen Vernehmlassungsadressaten, also Kantone, Parteien, Verbände, eben staatspolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger gibt, die hier wirklich gerne mitdenken möchten und dann hoffentlich auch Vorschläge einbringen.
Verfassungsdiskussion am Biertisch.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich erinnere mich, auch ich habe früher, vor allem als ich noch Junggeselle war, haben wir sehr oft am Biertisch politisiert, und ich glaube gar nicht, dass das schlecht war, sondern ich glaube, das gehört zu unserer politischen Kultur.
Justizminister Arnold Koller im Gespräch mit Rudi Helfer. Jetzt ist also das Volk am Zug. Bis im Februar des nächsten Jahres gibt der Bundesrat allen Interessierten Zeit, sich mit seinem Entwurf für eine neue Bundesverfassung auseinanderzusetzen und sich dazu zu äußern. Ein halbes Jahr später will der Bundesrat dann den bereinigten Verfassungsentwurf dem Parlament vorlegen, damit, wenn möglich, 1998 zum 150. Geburtstag des Bundesstaates entschieden werden kann. Eine schwierige Aufgabe für alle Beteiligten.